Du kennst das bestimmt. Also, du bist jemand, der es liebt, neue Informationen in sich aufzusaugen. Du verbringst unzählige Stunden damit, dir, naja, Wissen anzueignen, Bücher zu verschlingen, dir komplexe Konzepte erklären zu lassen.
Eher der typische lebenslange Lerner eben.
Genau. Du bist der Inbegriff eines lebenslangen Lerners. Und in unserer modernen Welt belohnt uns die Gesellschaft ja auch genau dafür. Wir sammeln fleißig Zertifikate, wir lesen ein Sachbuch nach dem anderen und fühlen uns dabei wahnsinnig produktiv.
Ja, das fühlt sich einfach gut an.
Absolut. Aber was passiert eigentlich, wenn all dieses konsumierte Wissen irgendwie im luftleeren Raum hängen bleibt? Also, wenn wir zwar unendlich viel wissen, aber absolut nichts davon in die Praxis umsetzen.
Das ist eine ziemlich unbequeme Frage.
Oh ja. Und genau dieser unbequemen Frage gehen wir in unserer heutigen Untersuchung nach. Wir stützen uns da auf wirklich faszinierendes Material.
Richtig, wir befassen uns heute mit einer der faszinierendsten Konfrontationen der gesamten antiken Literatur. Die Grundlage für unsere Analyse ist ein Vortrag von Dr. David A. de Silva.
Ein absoluter Experte auf dem Gebiet.
Genau. Und er nimmt darin einen oft ziemlich missverstandenen Text aus der Antike unter die Lupe. Genauer gehackt geht es um den Hebräerbrief, speziell die Kapitel 5 und 6. Und das Wichtige dabei ist, es geht ihm hier nicht um so trockene theologische Haarspalterei.
Gott sei Dank, nein.
Nein, überhaupt nicht. Er zeigt vielmehr auf, dass dieser Text eine absolute Meisterklasse der antiken Psychologie ist. Da steckt so viel Rhetorik und Philosophie drin.
Und genau das hat mich an diesem Material auch so extrem gefesselt, als ich mich da eingelesen habe. Wir schauen uns heute an, wie ein antiker Redner seine Zuhörer durch extrem geschickte soziale Mechanismen, messerscharfe landwirtschaftliche Metaphern und tiefgreifende philosophische Konzepte dazu gebracht hat, in Krisenzeiten einfach nicht aufzugeben.
Ja, und der Einstieg in diese Lektion, der ist ja alles andere als sanft.
Das kannst du laut sagen. Also stell dir vor, du sitzt da im Publikum. Der Redner baut gerade ein hochkomplexes Argument auf. Er spricht über eine Figur namens Melchisedek.
Ein schwieriges Thema.
Bevor wir überhaupt zu dem großen Bruch in seiner Rede kommen, was hat es eigentlich mit diesem Melchisedek auf sich, dass der Autor hier so wahnsinnig weit ausholt?
Also Melchisedek ist eine extrem rätselhafte Figur aus den ganz alten jüdischen Schriften. Er taucht in der Genesis völlig unvermittelt auf, als Priester und König.
Einfach so aus dem Nichts?
Quasi ja. Völlig ohne, dass ein Stammbaum erwähnt wird oder ein Ende seines Lebens. Und für den antiken Autor des Hebräerbriefs ist genau diese Figur der perfekte philosophische Hebel.
Ah, okay.
Um was genau zu erklären?
Um zu erklären, wie Jesus eine Art ewiges Priestertum ausüben kann. Ein Priestertum, das völlig unabhängig von diesen traditionellen, sehr strengen Abstammungslinien des antiken Judentums funktioniert.
Verstehe.
Aber das ist kognitiv schon echt schwer verdaulich, oder?
Absolut. Das ist theologisch und logisch gesehen extrem schwere Kost. Das erfordert vom Publikum absolute Konzentration. Du musst fähig sein, sehr abstrakte Konzepte miteinander zu verknüpfen.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Er mutet seinem Publikum also wirklich intellektuelle Schwerstarbeit zu an diesem Punkt.
Genau das tut er.
Und dann stoppt er einfach. Mitten in dieser komplexen Beweisführung bricht er seinen eigenen Vortrag komplett ab.
Ein ziemlicher Schockmoment für die Zuhörer damals.
Ja, total. Er wendet sich plötzlich direkt an sie und fängt an, sie massiv zu rügen. Er sagt ihnen allen Ernstes, sie seien träge beim Hören geworden.
Ein ziemlich hartes Urteil.
Und es geht noch weiter. Er vergleicht sie mit Säuglingen, die wieder Milch brauchen, anstatt endlich feste Nahrung für Erwachsene zu sich zu nehmen.
In der antiken Rhetorik bezeichnet man diesen bewussten Bruch übrigens als Digression, also eine strategische Abschweifung.
Strategisch. Das klingt erstmal wie ein ziemlicher Wutanfall.
Naja, der Redner merkt in dem Moment einfach, dass sein Publikum geistig nicht mehr mitkommt. Aber anstatt das Niveau jetzt nach unten anzupassen und es ihnen leichter zu machen, wählt er eben den Frontalangriff.
Er geht voll in die Offensive.
Richtig, er wirft ihnen vor, dass sie nach all der Zeit, die sie bereits Teil dieser Gemeinschaft sind, eigentlich längst selbst Lehrer sein müssen. Aber stattdessen sind sie kognitiv und spirituell wieder zu Kleinkindern regrediert.
Ich meine, das ist ungefähr so, als hättest du seit 10 Jahren eine unfassbar teure Mitgliedschaft im Fitnessstudio.
Oh ja, guter Vergleich.
Du kennst jedes Gerät beim Namen, du hast jede Dokumentation über Muskelaufbau gesehen, du trägst das perfekte Equipment von Kopf bis Fuß, aber wenn du dann wirklich trainierst, hebst du immer nur noch diese winzigen 1-Kilo-Hanteln, während du am Smartphone scrollst.
Exakt.
Der Autor sagt im Grunde, hey, fangt verdammt nochmal endlich an, richtige Gewichte zu heben. Aber ganz ehrlich, wenn man ein Publikum auf seine Seite ziehen will, scheint es doch taktisch extrem unklug zu sein, sie derart öffentlich bloßzustellen. Warum wählt er an dieser Stelle so eine provokante Methode?
Das ist eine sehr gute Frage. In der heutigen Zeit würden wir das wahrscheinlich als ziemlich unhöflich oder völlig deplatziert empfinden.
Ja, heutzutage gäbe es direkt einen Shitstorm.
Ganz genau. In der griechisch-römischen Philosophie war das bewusste Beschämen, also diese Art von Shaming, jedoch eine total anerkannte und äußerst effektive pädagogische Technik.
Ach wirklich? Das war eine Standardmethode?
Ja. Der berühmte stoische Philosoph Epiktet hat zum Beispiel exakt dieselbe Methode genutzt. Er rief seinen Schülern in etwa zu: Wie lange wollt ihr eigentlich noch warten, bis ihr das Beste von euch verlangt? Ihr seid doch längst keine Kinder mehr.
Wow, okay.
Das Ziel dahinter war niemals die bloße Demütigung der Leute. Das Ziel war es immer, die Zuhörer aus einer ganz gefährlichen Lethargie herauszureißen.
Es geht hier also überhaupt nicht um das bloße Ansammeln von noch mehr Faktenwissen. Es geht um eine echte Verhaltensänderung.
Genau, das ist der Kern. Die antike Vorstellung von philosophischer oder spiritueller Reife bestand darin, das Edle vom Niederen überhaupt erstmal unterscheiden zu können und sich dann im alltäglichen Leben konsequent für dieses Edle zu entscheiden.
Und wer das nicht tut?
Wer immer nur da sitzt, zuhört und brav nickt, aber nicht handelt, der bleibt eben ein intellektueller Säugling. Und dieser scharfe Zurechtweisung an der Stelle war extrem dringend nötig.
Warum genau da?
Weil der Autor seine Zuhörer auf eine noch viel, viel ernstere Realität vorbereiten musste. Wer nämlich in dieser Trägheit verharrt, der riskiert nicht nur ein bisschen dumm oder faul dazustehen, er riskiert einen wirklich katastrophalen gesellschaftlichen und spirituellen Absturz.
Und da sind wir ja direkt im nächsten Abschnitt seiner Argumentation angelangt. Er fordert die Leute auf, die absoluten Grundlagen, wie Rituale oder das Konzept vom ewigen Gericht einfach hinter sich zu lassen.
Mhm.
Die Basics sozusagen.
Genau.
Und dann spricht er eine Warnung aus, die wirklich knallhart klingt. Wer all die himmlischen Gaben geschmeckt hat, wer erleuchtet wurde und dann abfällt, für den gibt es keinen Weg mehr zurück.
Eine sehr drastische Formulierung.
Er beschreibt das sogar so, als würden sie Christus dadurch erneut ans Kreuz schlagen. Wenn ich das heute als moderner Mensch lese, denke ich bei Erlösung ja an Vergebung, an bedingungslose Liebe, an einen rein spirituellen Zustand.
Ja. Das ist unser heutiges Verständnis.
Aber, warte mal, die Sprache, die er hier in der Quelle verwendet, die klingt doch eher so, als hätte da jemand einen richtig knallharten rechtlichen Vertrag gebrochen.
Das Faszinierende hierbei ist, dass du mit dem Begriff Vertrag gar nicht so weit weg bist. Um diese Härte überhaupt zu verstehen, müssen wir uns die Lebensrealität der Menschen im ersten Jahrhundert mal ganz genau ansehen.
Lass uns da mal reingehen.
Spiritualität und das gesellschaftliche Gefüge waren damals völlig untrennbar miteinander verbunden. Das absolute Rückgrat der griechisch-römischen Welt, das war das sogenannte Patron-Klient-System.
Okay, was heißt das konkret für den Alltag?
Man muss sich vorstellen, es gab damals keine staatlichen Sicherheitsnetze. Keine Rentenversicherung, keine Arbeitslosengelder, keine unabhängigen Gerichte, die irgendwie für den kleinen Mann gekämpft hätten.
Jeder war also auf sich allein gestellt.
Schlimmer. Wenn du in dieser Gesellschaft überleben wolltest, Handel treiben oder dich vor der Willkür von Mächtigeren schützen wolltest, brauchtest du zwingend einen Patron, also einen wohlhabenden und einflussreichen Wohltäter, an den du dich binden konntest.
Das heißt, als ganz normaler Bürger war man komplett von der Gunst einer höher gestellten Person abhängig.
Völlig abhängig, ja. Der Patron versorgte seine Klienten mit Ressourcen. Mit Getreide in Hungerzeiten, mit juristischem Beistand, wenn man verklagt wurde, oder mit wichtigen geschäftlichen Kontakten.
Das war also wirklich überlebenswichtig.
Absolut. Aber, und das ist der Haken, diese Gaben waren nicht kostenlos.
Aha. Nichts ist umsonst.
Im Gegenzug erwartete der Patron nämlich absolute Loyalität. Der Klient musste seinen Wohltäter öffentlich loben, seine politische Agenda bedingungslos unterstützen und ihm bei jeder Gelegenheit Ehre erweisen.
Okay, und wie überträgt der Text das jetzt auf die Theologie?
Der Autor des Hebräerbriefs nimmt genau dieses allgegenwärtige System, das jeder auf der Straße verstanden hat, und wendet es auf Gott an. Gott wird hier als der ultimative Patron dargestellt.
Verstehe.
Er hat diesen Menschen unfassbar wertvolle Geschenke gemacht. Den Heiligen Geist, spirituelle Erleuchtung, Rettung aus dem Gericht.
Wenn man das so betrachtet, dann bekommt das Konzept des Abfallens vom Glauben auf einmal eine völlig andere Dimension. Das ist dann nicht einfach nur ein stiller, persönlicher Meinungswechsel, weil man Zweifel hat?
Nein, überhaupt nicht. Es ist ein offener, öffentlicher Verrat. In der Antike war Undankbarkeit das vielleicht größte gesellschaftliche Tabu überhaupt.
Wirklich das größte?
Ja.
Der antike Philosoph Dion Chrysostomus beschreibt zum Beispiel sehr detailliert, wie hart die Gesellschaft mit Undankbaren umging. Er erklärte, dass jemand, der seinen Wohltäter beleidigt, jede Chance auf weitere Unterstützung verliert. Von irgendwem.
Wow.
Es gab da zwar kein formelles, geschriebenes Gesetz gegen Undankbarkeit, aber die Strafe war der absolute und ich zitiere, öffentlicher Hass. Niemand wollte mehr Geschäfte mit jemandem machen, der bewiesen hatte, dass er dieses heilige Prinzip der Gegenseitigkeit nicht respektiert. Das rückt diese krasse Warnung in ein ganz neues Licht. Wenn diese frühen Christen damals aus purer Angst vor Verfolgung wieder zurück in ihre alten heidnischen Strukturen gehen, dann sagen sie damit im Grunde vor der ganzen Stadt aus, unser himmlischer Patron ist wertlos.
Exakt so haben die das damals wahrgenommen.
Sie sagen, wir ziehen den Schutz unserer heidnischen Nachbarn vor. Sie stellen Gott in aller Öffentlichkeit komplett bloß. Das ist ja quasi gesellschaftlicher Selbstmord auf einer geradezu kosmischen Ebene.
Genau. Die enorme Tragweite eines solchen Vertragsbruchs war wirklich jedem einzelnen antiken Zuhörer sofort klar. Doch der Autor verlässt sich an der Stelle nicht nur auf philosophische Konzepte oder dieses städtische Patronatssystem.
Er will noch sicherer gehen.
Er will absolut sicher gehen, dass diese Botschaft auf einer ganz instinktiven Ebene ankommt, auch bei den Menschen, die auf dem Land lebten und vielleicht keinen so hochrangigen städtischen Patron hatten. Deshalb wechselt er plötzlich komplett die Metaphorik und geht in die Sprache der Landwirtschaft über.
Ah, das ist der Teil mit dem Ackerboden. Er nutzt da das Bild von einem Stück Land. Er sagt, das Land, welches den ständigen Regen aufnimmt und dann nützliche Pflanzen hervorbringt, von Gott gesegnet wird.
Mhm.
Aber Land, das diesen ganzen Regen bekommt und stattdessen nur Dornen und Disteln wachsen lässt, das ist nutzlos. Es wird verflucht und am Ende sogar verbrannt.
Ich meine, wenn ich das heute höre, denke ich höchstens an ein lästiges Unkrautproblem in meinem Vorgarten.
Ja, Unkraut jäten ist nervig.
Genau. Aber das muss für eine Gesellschaft, die massiv von der Landwirtschaft abhängt, eine viel, viel tiefere Bedeutung gehabt haben. Oh ja. Die Erwähnung von Dornen und Disteln hier ist alles andere als ein Zufall. Das ist ein direktes Echo auf den Sündenfall in Genesis 3.
Ach, krass. Der Fluch nach dem Paradies.
Genau. Nach dem Ungehorsam der ersten Menschen wurde der Erdboden verflucht, eben genau diese Dornen und Disteln hervorzubringen. Es symbolisiert den ultimativen Bruch zwischen Gott und seiner eigenen Schöpfung.
Okay, das ist theologisch wahnsinnig dicht.
Und nicht nur das. Darüber hinaus finden wir exakt diese landwirtschaftliche Metapher auch in der weltlichen römischen Literatur wieder. Der Philosoph Seneca schreibt in seinem Werk über Wohltaten, dass man als Patron seine Samen, also seine Geschenke und Investitionen, niemals in den Sand säen warf. Man sucht sich gezielt fruchtbaren Boden, investiert dort hinein und erwartet am Ende natürlich eine reiche Ernte.
Das erinnert mich stark an die Art und Weise, wie heute Venture Capital Investoren arbeiten.
Oh, das ist ein sehr interessanter Gedanke.
Ja, denk mal drüber nach. Gott pumpt sozusagen unzählige Ressourcen in dieses kleine Start-up, die frühe Gemeinde. Er gibt ihnen Schutz, enge Gemeinschaft, den Heiligen Geist. Aber er tut das alles nicht aus naiver Nächstenliebe, bei der er einfach zuschaut, wie das Start-up das ganze Geld verbrennt.
Nein, überhaupt nicht.
Er erwartet einen klaren Return on Investment. Er will sehen, dass das Startup anfängt, echte Früchte zu tragen. Nur, dass dieser ROI hier natürlich nicht aus Kapital besteht, sondern aus Taten der Liebe und einer echten, handfesten Fürsorge für die Mitmenschen.
Und der Vergleich mit dem Investor greift wirklich exakt den Nerv dieses antiken Prinzips. Gott investiert Welle um Welle seiner Gnade. Und das Ausbleiben einer Ernte ist für ihn schlicht inakzeptabel. Das Land, das nach all diesem teuren Regen nur Dornen bringt, wird verbrannt. Punkt.
Ein harter Cut.
Aber genau an diesem Punkt, wo die Zuhörer damals wahrscheinlich völlig verängstigt und starr vor Schreck in ihren Sitzen hingen, vollzieht der Autor einen geradezu brillanten psychologischen Schachzug.
Er wechselt nämlich plötzlich komplett den Ton voll.
Innerhalb eines einzigen Satzes. Er geht von der Androhung der totalen Vernichtung direkt über zu ganz tiefem Vertrauen. Er sagt, aber wir sind von besseren Dingen bei euch überzeugt. Dinge, die mit eurer Rettung zusammenhängen.
Okay, warte mal. Er versichert ihnen dann, dass Gott ihre bisherigen Taten und die Liebe, die sie in der Vergangenheit bewiesen haben, niemals vergessen wird. Das ist doch ein ziemliches rhetorisches Schleudertrauma, oder?
Das kann man so sagen, ja.
Erst droht er ihnen völlig ungeniert mit dem ewigen Feuer und im nächsten Atemzug lobt er sie über den grünen Klee. Wie passt das denn psychologisch zusammen?
Das ist keine Inkonsequenz von ihm, sondern hochgradig strategisch. Dr. De Silva verweist hier in seiner Analyse auf das berühmteste Rhetorik-Handbuch der Antike, die sogenannte Rhetorica ad Herennium.
Okay, was steht da drin?
Dort wird angehenden Rednern ganz explizit beigebracht, wenn du extrem harte, freimütige Worte wählst, die sogenannte Frankness, dann darfst du dein Publikum niemals in dieser Schockstarre belassen. Drohungen allein treiben Menschen nur in die Wut, in den inneren Widerstand oder in die totale Resignation.
Das macht Sinn. Wenn mich jemand nur anschreit, mache ich dicht.
Genau. Du musst unmittelbar danach die sogenannte Palliation anwenden, also Beschwichtigung und Lob. Indem der Autor hier also sagt, hey, ich weiß doch, dass ihr zu Besserem fähig seid, wandelt er die nackte Angst seiner Zuhörer plötzlich in Motivation und Zuversicht um.
Okay, das leuchtet absolut ein. Sehr clever. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist einer dieser Zuhörer im ersten Jahrhundert.
Mhm.
Du hast gerade verstanden, dass dein sozialer Vertrag mit Gott extrem strenge Bedingungen hat. Du darfst auf keinen Fall undankbar sein, du musst zwingend Früchte bringen. Die Strafen für einen Vertragsbruch sind völlig vernichtend.
Ja.
Da würde ich mich doch unweigerlich fragen, was ist eigentlich, wenn der Patron selbst den Deal platzen lässt?
Wie meinst du das?
Naja, wenn die Welt um mich herum so extrem instabil ist, wenn ich von meinen Nachbarn für diesen Glauben verfolgt werde, woher weiß ich dann bitte schön, dass dieser himmlische Investor am Ende wirklich verlässlich ist? Dass er mir meine Rettung auch garantiert, wenn's hart auf hart kommt?
Und genau diese Frage der Zuverlässigkeit Gottes ist der logische nächste Schritt, den der Autor hier beantworten muss. Und das tut er auch, indem er das absolute Paradebeispiel für Treue im Judentum heranzieht.
Abraham.
Richtig. Er erinnert die verunsicherten Zuhörer daran, dass Gott Abraham nicht einfach nur ein nettes Versprechen gemacht hat. Er schwor ihm einen Eid.
Aber Moment, ein Eid erfordert doch normalerweise eine höhere Instanz, oder?
Ja, üblicherweise schon.
Also, wenn ich vor Gericht aussage, dann schwöre ich auf die Verfassung oder auf eine heilige Schrift. Vor wem schwört denn bitte der Schöpfer des gesamten Universums?
Das ist genau das philosophische Paradoxon, das der Autor an dieser Stelle meisterhaft auflöst. Da Gott logischerweise niemanden über sich hat, absolut niemanden, der größer oder mächtiger ist als er selbst, schwor er einfach bei sich selbst.
Okay, das ist abgefahren.
Der jüdische Philosoph Philo von Alexandria hat dieses Konzept mal wunderbar analysiert. Philo hielt fest, dass Menschen Eide schwören, weil sie schwach sind und ihre eigenen Worte oft unzuverlässig sind. Ein Eid soll bei Menschen eine Ungewissheit ausräumen. Gott hingegen, der kann von seiner bloßen Natur aus ja gar nicht lügen. Seine Existenz selbst ist bereits die unumstößliche Wahrheit.
Warum schwört er dann überhaupt einen Eid, wenn sein einfaches Wort ohnehin schon die absolute Realität ist?
Genau das ist die Pointe an der ganzen Sache. Er schwört diesen Eid überhaupt nicht für sich selbst. Er schwört ihn ausschließlich für die menschliche Psyche. Der Text nennt die Gläubigen hier Flüchtlinge, die Zuflucht gesucht haben.
Sie brauchen also Sicherheit?
Ganz genau. Gott gibt ihnen diesen Eid als juristisch bindenden Akt mitten im Kosmos, um ihre tiefsitzenden menschlichen Zweifel zu ersticken. Er geht hier massiv auf ihr psychologisches Bedürfnis nach maximaler Sicherheit ein.
Das ist wirklich faszinierend. Gott beugt sich hier gewissermaßen zu den rechtlichen und bürokratischen Konzepten der Menschen herab, nur um ihnen emotionale Stabilität zu geben?
Richtig.
Und um diese Stabilität noch greifbarer zu machen, bringt der Autor nun eine Metapher ins Spiel, die von der Physik her eigentlich völlig widersprüchlich ist, mich aber total begeistert hat. Hier wird es nämlich wirklich interessant.
Du spielst auf das Bild des Ankers an.
Die wie ein sicherer und fester Anker für die Seele ist. Aber wenn wir uns das mal physikalisch vorstellen, also wenn ein echtes Schiff in einen schweren Sturm gerät, dann wirft die Crew den Anker ja nach unten.
In die Tiefe.
Genau. Der Anker sinkt in die trüben, dunklen Tiefen des Ozeans, gräbt sich unten in den Schlick und die Felsen, um das Schiff irgendwie vor dem Abtreiben zu bewahren. Aber hier nimmt der Autor diesen Anker und wirft ihn in die völlig entgegengesetzte Richtung.
Er wirft ihn nach oben.
Genau. Er wirft diesen gigantischen Anker nach oben, hoch durch die Wolken, durch den Vorhang des himmlischen Heiligtums hindurch, direkt in die Realität Gottes hinein.
Ein tolles Bild.
Ja, er beschreibt Jesus da als eine Art militärischen Vorläufer, so ein Scout, der vorausgegangen ist und diesen Anker dort oben im Himmel unverrückbar festgemacht hat. Aber ganz ehrlich, warum stellt er die Physik dermaßen auf den Kopf?
Weil sich die Kosmologie und das ganze Weltbild dieser frühen Christen auf den Kopf gestellt haben. Für sie ist unsere irdische, sichtbare Welt mit all ihrer sozialen Ausgrenzung, der politischen Willkür der Römer und dieser ständigen Gefahr, das ist für sie die wackelige, unbeständige Realität.
Also der Boden, auf dem sie stehen, ist quasi das tosende Meer.
Genau. Der Meeresgrund dieser Gesellschaft bietet für sie überhaupt keinen verlässlichen Halt mehr. Wer seinen Anker in finanziellem Reichtum, in gesellschaftlicher Akzeptanz oder in der Gunst der heidnischen Nachbarn setzt, der wird beim ersten großen Sturm gnadenlos weggespült.
Weil das alles vergänglich ist.
Richtig. Die einzige unerschütterliche, völlig feste Realität ist für sie die himmlische Sphäre. Die Hoffnung, die nach oben gerichtet ist, ist der einzige Fixpunkt in ihrem Leben, der niemals nachgibt.
Ein Seil, das quasi von oben nach unten gespannt ist, um uns in den Stürmen des Lebens aufrechtzuhalten. Wenn man sich das mal bildlich vorstellt, hat das eine unglaubliche Zugkraft.
Eine enorme Kraft, ja.
Aber das zwingt uns natürlich jetzt auch dazu, all diese spannenden historischen und rhetorischen Erkenntnisse in unsere eigene Gegenwart zu übertragen. Wir leben heute ja nicht mehr im Römischen Reich. Wir haben kein formelles Patron-Klient-System auf dem Marktplatz um die Ecke.
Zum Glück nicht, nein.
Was bedeutet diese antike Meisterklasse der Psychologie denn jetzt konkret für dich und mich im 21. Jahrhundert?
Dr. De Silva fasst diese zeitlose Relevanz sehr, sehr prägnant zusammen in seinem Vortrag. Die größte Herausforderung, und die gilt heute vielleicht sogar noch viel mehr als damals, besteht darin, die gewaltige Lücke zu schließen.
Welche Lücke genau?
Die Lücke zwischen dem, was wir rein intellektuell wissen, also der bloßen Information, und dem, was wir tatsächlich sind und tun. Der Formation. Der Hebräerbrief duldet da absolut keine passiven Empfänger. Die Quelle führt ein sehr klares modernes Beispiel an, wie das heute aussehen könnte.
Lässt hören.
Für Gläubige heute könnte diese Verpflichtung ganz konkret bedeuten, verfolgte, an den Rand gedrängte oder in Not geratene Menschen weltweit aktiv und materiell zu unterstützen.
Also nicht nur beten, sondern machen.
Genau. Es geht darum, Ressourcen zur Verfügung zu stellen und buchstäblich als Gottes Antwort auf die Gebete anderer Menschen zu handeln.
Das wäre dann ja der praktische Beweis, dass man vom Säugling, der nur Milch trinkt, zum Erwachsenen herangereift ist. Dass man den Regen, den man bekommen hat, aufgenommen hat und nun selbst Ernte bringt.
Exakt. Die theologische Erkenntnis muss buchstäblich Beine bekommen. Und es geht dabei auch um die Art und Weise, wie wir unsere eigene Realität betrachten. Wir leben in einer Zeit, die uns ständig, jeden Tag einredet, die materielle, messbare Welt sei das Einzige, was wirklich zählt.
Konsum, Status, Karriere.
Richtig. Dr. De Silva verweiste auf ein sehr altes Gebet aus dem angelsächsischen Book of Common Prayer. Darin wird explizit darum gebeten, dass wir in all den schnellen und unfassbar verwirrenden Veränderungen dieser Welt unsere Herzen genau dort befestigen, wo die wahren Freuden zu finden sind. Und das ist exakt das Prinzip des nach oben geworfenen Ankers, den wir eben besprochen haben.
Du, der uns da gerade zuhört, du kennst dieses Spannungsfeld sicherlich nur zu gut. Wir leben heute im absoluten Zeitalter des Informationsüberflusses.
Oh ja.
Wir haben jederzeit mit einem Wisch auf dem Smartphone Zugang zu jedem erdenklichen Wissen. Wir hören tiefgründige Podcasts, wir lesen kluge Ratgeber, wir schaufeln regelrecht massenhaft feste Nahrung in unsere Köpfe hinein.
Wir sind Meister im Sammeln von Theorie.
Genau. Wir wissen kognitiv eigentlich ganz genau, wie man ein gutes Leben führt, wie moralisches Handeln aussieht und wie man empathisch mit anderen umgeht. Aber dieser über 2000 Jahre alte Text, der durchsticht unsere extrem bequeme Konsumblase und fragt uns völlig kompromisslos, und was machst du jetzt damit?
Eine harte Frage.
Bleibst du in der sicheren, theoretischen Komfortzone stecken? Bist du am Ende nur so ein vollgeladener, passiver Speicherplatz für Wissen? Oder bist du echter, fruchtbarer Boden, der die erhaltenen Ressourcen nimmt und mutig in seine Umgebung investiert?
Es ist eine sehr unbequeme, aber ich finde eine zutiefst heilsame Diagnose für unsere Zeit. Das Prinzip der transformierenden Dankbarkeit, das ist einfach universell, auch völlig ohne römische Patrone. Wenn uns erstmal bewusst wird, wie viele Privilegien, Ressourcen und Erkenntnisse uns eigentlich völlig unverdient gegeben wurden, dann ist die einzig logische und reife Antwort darauf, selbst zum Wohltäter für unsere unmittelbare Gemeinschaft zu werden.
Also wenn wir diese ganze Untersuchung mal auf den Punkt bringen wollen. Dieser Text ist eben kein verstaubtes, langweiliges Relikt aus einer anderen Zeit.
Ganz und gar nicht.
Er ist ein psychologisch brillant konstruierter Aufruf, endlich aus der Lethargie zu erwachen. Es ist die klare Aufforderung, die Privilegien unseres Lebens mit einer unerschütterlichen, richtig aktiven Dankbarkeit zu beantworten. Und natürlich, unseren persönlichen Anker an einem Ort festzumachen, der von den ganzen Krisen dieser Welt eben nicht einfach weggespült werden kann.
Und weißt du, manchmal erfordert dieser Prozess eben jemanden, der uns ziemlich schonungslos den Spiegel vorhält und uns hart daran erinnert, dass es an der Zeit ist, endlich die schwereren Gewichte zu heben.
Wohl wahr. Zum Abschluss dieser Untersuchung möchte ich dir, unserem Zuhörer, noch einen Gedanken mit auf den Weg geben, den du für dich selbst einfach mal weiterdenken kannst. Wir haben heute sehr intensiv über dieses unausweichliche Konzept der Gegenseitigkeit und dieser radikalen sozialen Loyalität der Antike gesprochen. Ein antiker Klient konnte seinen Patron nicht einfach mit einem Klick entfreunden oder blockieren.
Das wäre undenkbar gewesen.
Vergleiche das mal mit unserer heutigen Realität. Unsere moderne Welt ist fast ausschließlich auf sehr distanzierten, extrem transaktionalen Beziehungen aufgebaut. Wir leben in einer Welt der monatlichen Abonnements, der flüchtigen Likes im Netz, der befristeten Arbeitsverträge. Wir haben Bekanntschaften und Netzwerke, aus denen wir uns jederzeit lautlos und ohne Konsequenzen zurückziehen können, sobald sie auch nur ein bisschen unbequem werden. Alles, wirklich alles, ist irgendwie kündbar geworden.
Ein interessanter Kontrast.
Was würde morgen in deinem ganz persönlichen Leben passieren, wenn du anfangen würdest, genau diese moderne Logik einfach mal komplett umzukehren? Wenn du deine Freundschaften, deine Familie oder auch nur deine Nachbarschaft mit genau dieser antiken, unkündbaren Loyalität behandeln würdest? Einer Loyalität, die niemals kleinkariert berechnet, was sie jetzt minimal zurückgeben muss, sondern die immer versucht, die Gaben, die sie erhalten hat, durch eigene, grenzenlose Großzügigkeit zu übertreffen. Denk mal in aller Ruhe darüber nach. Das war's von uns für heute. Wir hören uns bei unserer nächsten Untersuchung.